Immo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von Limo, dem Podcast für die Immobilienwirtschaft. Der Wohnungsneubau stockt. Bürokratische Hindernisse und Auflagen und damit verbunden eine schwierige Planungslage, hohe Bau- und Materialkosten, Fachkräftemangel und Finanzierungshürden, nicht zuletzt wegen des hohen Zinsniveaus, sind nur einige Gründe, warum viele Wohnungsunternehmen ihre Bauvorhaben in den Schubladen liegen lassen. Fördertöpfe sowohl für das Bauen als auch das Sanieren sind leer. In vielen Regionen Deutschlands ist bezahlbarer Wohnraum Mangelware. Die wohnungswirtschaftlichen Verbände mahnen vor den Folgen von zu wenig Wohnraum für das soziale Gefüge in der Gesellschaft. Und das ist noch nicht genug, schwebt über allem noch das Damoklesschwert ESG und die damit verbundenen Auflagen für eigentlich alle Bereiche der Wohnungsunternehmen. Die immobilienwirtschaftliche Krise lässt sich nicht von der Hand weisen, aber Slogans wie Survive till 25 oder ein Erstarren im Hide-and-Seek-Modus tragen eben wenig bis gar nichts zu einer Lösung oder auch für Auswege bei. Dann schon eher neue Ideen, Geschäftsmodelle, die wirtschaftliche und ökologische sowie soziale Parameter berücksichtigen. Zugegeben, das ist ein durchaus komplexes Unterfangen, aber niemand hat gesagt, dass es leicht wird. Auch mein heutiger Gast im Podcaststudio sagt das nicht. Aber während dieser einerseits unablässig den Kontakt zur Bundesregierung sucht und auch findet, um dort Forderungen oder auch einfach nur Verständnis zu platzieren oder um für bessere gesetzliche und bürokratische Rahmenbedingungen zu werben, gibt es auch zahlreiche Ideen, Initiativen, Rahmenvereinbarungen und vieles mehr, um Wohnungsneubau wieder attraktiv zu machen. Meine Gesprächspartnerin ist heute Ingeborg Esser. Sie ist die Hauptgeschäftsführerin des GdW-Bundesverband Deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V. Wir sprechen über vieles, was die Wohnungswirtschaft derzeit bewegt. Wie es zum Beispiel Wohnungsunternehmen gelingen kann, trotz multipler Krisen wieder Neubauprojekte für bezahlbaren Wohnraum anzugehen. Wie weit ist die Wohnungswirtschaft in Sachen ESG? Wie weit bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung? Vor allem suchen wir die Leuchttürme, die Hoffnung machen.
14 Euro Neubaumiete ist immer noch zu viel für die meisten Menschen. Und deswegen haben wir ja auch so intensiv nochmal ein Zinsverbilligungsprogramm für das bezahlbare Wohnen jetzt eingefordert, um einfach wieder auf ein Niveau von 12 Euro runterkommen zu können.
Mein Name ist Iris Jacherts. Ich bin die Chefredakteurin des Branchenmagazins DW, die Wohnungswirtschaft.
Sie wollen frischen Wind in Sachen Softwareanbieter? Auf softwarevergleich.de können Sie schnell und einfach führende HR-Softwareanbieter miteinander vergleichen. Mit unserem brandneuen Softwarevergleich-Newsletter erhalten Sie exklusive Updates direkt in Ihr Postfach. Jetzt anmelden unter softwarevergleich.de/newsletter.
Herzlich willkommen, liebe Frau Esser, zu unserem Podcast hier. Ich sage es Ihnen direkt, meine Premiere im Hamburger Podcast-Studio. Wir sind ja umgezogen und jetzt hoffe ich, dass ich alle richtigen Knöpfe drücke. Insofern schön, dass es schon mal geklappt hat, dass Sie hier sind.
Herzlich willkommen, liebe Frau Jacherts.
Frau Esser, ich frage Sie einfach mal, wie geht's Ihnen? Wie wütend sind Sie, wenn ich so fragen darf?
Nein, also das glaube ich, das darf man alles nicht so nahe an sich herankommen lassen. Das ist ja unser Business. Also mir geht's gut, privat auch sehr gut. Ich lasse mir meine gute Laune auch nicht verderben. Politisch sind es sicherlich sehr herausragende Zeiten. Da werden wir ja sicherlich gleich nochmal drauf kommen.
Auf jeden Fall. Fangen wir doch mal an, wenn wir jetzt zurückblicken auf den 1. März. Der ist noch gar nicht so lange her. Großdemotag. Es wurde viel demonstriert für das Klima, für unsere Demokratie gegen rechts. Gepaart auch noch mit einem Großstreik im öffentlichen Nahverkehr. Also da ist ja gerade viel los bei uns in der Republik. Was mich aber sehr überrascht hat, in Teilen Deutschlands demonstrierte auch die deutsche Bauindustrie. Und zwar gegen die ausufernde Bürokratie. Übrigens nicht zum ersten Mal. Trotzdem habe ich tatsächlich zum ersten Mal davon gehört. Wie sehen Sie das? Sind Sie auch überrascht oder ist das ein dringend nötiges Zeichen?
Sie haben es ja schon angesprochen, Frau Jachert, dass momentan, ich sag mal, die Republik so ein bisschen im Aufruhr ist. Also man ist unzufrieden, die Bevölkerung ist unzufrieden, die Arbeitnehmer sind unzufrieden, die Arbeitgeber sind unzufrieden. Und da kommt alles so ein bisschen zusammen, würde ich mal sagen, dass die Bauindustrie jetzt natürlich gegen die völlig überbordenen Vorschriften auf die Straße geht, das ist meines Erachtens absolut richtig und notwendig. Wir wissen seit vielen Jahren, ob dieser Probleme, aber es hat sich eigentlich nichts verändert und das macht einen ja so nachdenklich. Ja. Und dann kommt natürlich eines hinzu, dass gerade im Bereich Wohnungsbau man schon sehr genau momentan spürt, dass eben der Neubau zum Erliegen gekommen ist, dass die Modernisierung massiv nach unten fährt oder gefahren ist. Und dass natürlich auch die Beschäftigten jetzt, sag ich mal, hier natürlich in Sorge sind. Ja, persönlich muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich es sehr gut, dass vor allem auch gegen rechts jetzt auf die Straße gegangen wird. Ich finde das gut, dass die Menschen Haltung zeigen. Wir selber als Verband haben hier uns ja auch nochmal mit einer Kampagne zu Wort gemeldet für Vielfalt gegen Hass und Hetze. Und ich glaube, das müssen wir auch tun, denn wir engagieren uns ja auch schon seit vielen Jahrzehnten für gute Nachbarschaften, für Vielfalt in unseren Beständen, in den Quartieren. Und das droht auch so ein bisschen momentan mit dem Populismus, dass man da sich schon rechtfertigen muss dafür.
Vielen Dank auch für die, ja, für die Einordnung und die, ja, teilweise mahnenden Worte. Gehen wir aber zurück zur Politik, steigen wir nochmal in unser Thema ein. Erst kürzlich hat mein Podcast-Kollege Dirk Labusch mit der Bundesbauministerin Clara Geiwitz gesprochen hier in diesem Podcast, in Limo. Er hat viel hinterfragt und die Bauministerin zeigte sich oft einsichtig. Wie sehen Sie das? Ist Einsicht der erste Weg zur Besserung? Was fordern Sie von der Politik?
Ja, also ich habe mir tatsächlich den Podcast auch von Anfang bis Ende angehört und ich nehme auch wahr, dass hier eine Einsicht stattfindet. Das sehen wir auch jetzt in den Kontakten mit unserer Bundesbauministerin Frau Geiwitz. Aber die Frage ist, ob die Einsicht alleine schon ausreicht, ja? Also wir haben eben eine unfassbar schwierige Situation dadurch, dass der Wohnungsneubau fast ja vollständig eingebrochen ist, dass dennoch die Nachfrage vor allem natürlich in den prosperierenden Metropolregionen höher denn je ist nach bezahlbarem Wohnraum. Und was uns so ein bisschen fehlt, ist zusätzlich zur Einsicht jetzt auch schnell die Maßnahmen zu ergreifen. Wir haben also erst positiv wahrgenommen, dass eben im Haushaltsausschuss bei der Haushaltsbereinigungssitzung jetzt tatsächlich uns nochmal für den bezahlbaren Wohnungsneubau 1 Milliarde für Zinsverbilligungen zur Verfügung stehen sollen. Aber wenn man jetzt fragt, wie sieht's mit der Umsetzung aus, ja? Das Programm soll ja für 24 und 25 bereitstehen. Da stellt man fest, dass die Eckpunkte der Förderung noch nicht abgestimmt sind und dass damit natürlich die Umsetzung durch die KfW überhaupt noch nicht möglich ist. Und das heißt für uns also auch, dass wahrscheinlich frühestens im Herbst diesen Jahres mit diesem Paket dann zu rechnen ist. Damit geht natürlich wieder sehr viel Zeit ins Land, denn wir müssten ja jetzt die Neubautätigkeit sehr schnell ankurbeln. Wir sind jetzt in dem tiefen Loch. Wir müssen jetzt aufpassen, dass nicht die Arbeitskräfte aus dem Baugewerbe, aus der Bauindustrie, aus dem Wohnungsbau abgehen in andere Bereiche der Bauindustrie, wo es eben doch sehr prosperierend noch zugeht. Also insoweit, Einsicht ist gut, aber die Umsetzung muss jetzt schneller gehen und ja, da haben wir schon noch Erwartungen.
Hinlängst diskutiert, jetzt schon nach Frage 2, der Neubau liegt brach. Wir haben jetzt gerade von diesem Programm gesprochen, wo Sie sagten, da müsste eigentlich, das müsste schneller gehen. Das ist ja vielleicht schon mal ein kleiner Lichtstreif. Gibt es andere, ja, Ideen, Geschäftsmodelle, die Hoffnung machen, und reichen diese aus? Wahrscheinlich nicht. Die Frage kann ich wahrscheinlich selber schon beantworten.
Naja, also ich sag mal, Sie hatten es ja am Anfang schon angesprochen, dass wir selber auch sehr, sehr viele Initiativen auf den Weg gebracht haben und weiterbringen. Und eine war natürlich unsere Rahmenvereinbarung für serielles und modulares Bauen 2.0, die wir Ende letzten Jahres dann mit insgesamt 20 Rahmenvertragspartnern für 25 Baukonzepte schließen konnten. Und da sage ich Ihnen ganz offen, Frau Jacherz, wie wir da Anfang letzten Jahres in die Konzeption und Ausschreibung gegangen sind, da hatten wir auch einige Fachleute in unserem Umfeld, die sagten, Mensch, ihr habt ja eigentlich, ihr seid ja verrückt, ihr geht jetzt in einem Allzeithoch der Baupreise in so eine Ausschreibung, ohne zu wissen, was dann für Preise aufgerufen werden. Es kann natürlich absolut ein Schuss nach hinten sein, aber der Schuss ist Gott sei Dank nicht nach hinten gegangen, sondern wir haben dann tatsächlich Ende des Jahres zu sehr, sehr spannenden Preisen diese Rahmenvereinbarung abschließen können. Wir beginnen für die, das ist jetzt für die Fachleute, Kostengruppen 300, 400, 700. Das sind die Bauwerkskosten und die Baunebenkosten inklusive Umsatzsteuer. Beginnen wir jetzt bei diesen Wohnkonzepten knapp unter 2.400 Euro und enden dann etwas über 4.000, und der Median liegt aber bei 2.900 Euro. Das heißt, die Hälfte der Lösungen bietet unter 2.900 Euro an. Und wir haben das für uns mal durchgerechnet, wenn man vorher diese völlig überhöhten Baupreise gesehen hat, die ja dazu geführt hatten, dass wir nur noch mit Angebotsmieten von um die 18 bis 19 Euro kalkulieren konnten, dass alleine dieses neue Kostenniveau für uns 4 Euro in der Miete bringt. Ja, also wieder von 18 Euro runter, sage ich mal, auf 14 Euro. 14 Euro Neubaumiete ist immer noch zu viel für die meisten Menschen. Und deswegen haben wir ja auch so intensiv nochmal ein Zinsverbilligungsprogramm für das bezahlbare Wohnen jetzt eingefordert, um einfach wieder auf ein Niveau von 12 Euro runterkommen zu können. Und wir hoffen, dass jetzt bei der Ausgestaltung dieses Zinsverbilligungsprogramms auch tatsächlich dieser Fokus genau gelegt wird. Also nicht nur, also was ja alles richtig ist, Baukostenbegrenzungen mitdenken, Wohnflächenbegrenzungen mitdenken, wobei gerade Mehrraumwohnungen natürlich auch gebraucht werden, kleinere Mehrraumwohnungen, sondern auch eine Mietbegrenzung mitdenken. Wir brauchen bezahlbares Bauen. Und das schaffen wir nicht alleine. Und das zweite Thema, glaube ich, das wir auch nochmal sehen müssen, ist das Thema Bestand. Weil das ist ja eigentlich der große, große, große Hebel. Wir haben 40 Millionen Wohnungen in Deutschland und bauen neu gerade mal 200.000. Also wir müssen auf die 40 Millionen schauen. Und da haben wir ja jetzt auch eine neue Regulatorik mit dem neuen GEG und der Bundesförderung energieeffiziente Gebäude. Und da muss man schon feststellen, dass die Förderung leider für die vermieteten Mehrfamilienhäuser schlecht ist. Also uns wurde ja beim Kanzlergipfel Ende letzten Jahres noch ein Speedbonus für den Heizungstausch ins Schaufenster gestellt. Und das war die erste Maßnahme, die jetzt im Rahmen der Haushaltsprobleme und der Neukonzeption des Haushalts gestrichen wurde. Und das können wir ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Wir können nachvollziehen, dass mit den Haushaltsmitteln sparsam umgegangen werden muss. Ja, aber es kann doch nicht sein, dass wir Ein- und Zweifamilienhäuser und Menschen, die in Mietwohnungen wohnen, unterschiedlich behandeln. Dafür haben wir kein Verständnis, und das ist auch nicht gut so.
Ich habe noch eine Zwischenfrage. Wenn Sie vom bezahlbaren Wohnen sprechen, für das Sie Zinsverbilligungsprogramme fordern, gibt es einen Unterschied zwischen bezahlbarem Wohnen und sozialem Wohnen?
Ja, den gibt es absolut. Das haben wir auch schon nochmal im letzten Jahr mit unserem Verbändebündnis Wohnungsbau herausgearbeitet. Der soziale Wohnungsbau endet ja in der Regel bei einer Fördermiete von unter 9 € in den Großstadtregionen. Und den bezahlbaren Wohnungsbau sehen wir eigentlich in dem Segment direkt darüber. Also ich sage jetzt mal verkürzt, ohne auf die regionalen Besonderheiten einzugehen, in einem Segment von 9 bis 12 €, wo eben Menschen dann einziehen können, die nicht die Grenzen der sozialen Wohnraumförderung erfüllen, aber die sich am Markt, am freien Markt nicht versorgen können. Und das stellen wir auch in Rücksprache mit unseren Regionalverbänden immer wieder fest, dass gerade in dem Segment sehr viel fehlt, der Neubau völlig fehlt. Das wäre ein Segment, wo unsere Wohnungsgenossenschaften sehr gut tätig werden könnten. Aber es braucht hier natürlich doch nochmal ein Signal, und das könnte eben dieses Zinsverbilligungsprogramm sein, um eben tatsächlich diese kalkulierten Mieten auf 12 € runter zu reduzieren. Der Bundeskanzler hat zwar von einem psychologischen Problem gesprochen, das momentan die Bautätigkeit hemmt, aber ich meine, die Baukosten sind real und die Zinsen sind auch real. Und wenn man dann einfach mal drüber rechnet und man eben nicht zu den Mieten kommt, dann muss man irgendwie anders dagegen steuern.
Der Inhalt meines Geldbeutels ist auch sehr real und ich glaube, das geht auch anderen so. Ein weiteres Thema, welches die Wohnungsunternehmen umtreibt, wo sie aktiv werden müssen, ist die Pflicht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung, die ab Mitte dieses Jahres gilt. Ich glaube doch, das ist ein ordentliches Pfund, was jetzt hier noch oben drauf gelegt wird. Der GdW hat dazu einen Leitfaden veröffentlicht bzw. aktualisiert. Also den Leitfaden gibt's schon länger. Sie haben den nochmal angepasst. Als Untertitel steht dort Orientierungshilfe. Jetzt frage ich mal ganz ketzerisch, die Roadmap gibt es nicht, beziehungsweise kann es nicht geben? Oder warum nennen Sie es Orientierungshilfe?
Also vielleicht, ich muss jetzt mal ein bisschen weiter ausholen. Also wir haben zwei Ränge, die wir hier betrachten müssen. Einmal werden gerade die europäischen Regelungen, die ESRS im Rahmen des CSRD-Richtlinie Umsetzungsgesetz in Deutschland umgesetzt. Das muss jetzt eben eigentlich bis Mitte des Jahres erfolgen. Bin mal gespannt, ob das glückt. Und das verpflichtet dann die großen Unternehmen und die kapitalmarktorientierten Unternehmen zu dieser Art der Nachhaltigkeitsberichterstattung im Rahmen ihrer Lageberichte. Das ist eine sehr ambitionierte Berichterstattung, die wahrscheinlich auch tatsächlich nur sehr große Unternehmen werden leisten können, und dafür erarbeiten wir momentan auch noch einen Leitfaden, der es dann Wohnungsunternehmen, also der die Wohnungsunternehmen, die großen Wohnungsunternehmen so ein bisschen auf dem Weg begleitet. Da sind wir dran. Gott sei Dank sind nach dem derzeitigen Entwurfsstand dieses CSRD-Richtlinie-Umsetzungsgesetz Genossenschaften nicht betroffen. Und wir haben aber noch ein Problem. Wir haben in Deutschland ja ganz viele eigentlich kleine kommunale und öffentliche Unternehmen, die aber nach den Gemeindeordnungen, nach den Kommunalverfassungen so zu bilanzieren haben und ihren Lagebericht aufzustellen haben wie große. Und da ist momentan für diese vielen, vielen kleinen Unternehmen das Damoklesschwert, dass sie auch diese sehr komplexe Nachhaltigkeitsberichterstattung nach dem CSRD erfüllen müssten. Da haben wir jetzt eine Initiative gestartet, zusammen mit dem Deutschen Städtetag, dem Städte- und Gemeindebund, dem Deutschen Landkreistag und dem Verband Kommunaler Unternehmen, und werben in allen Regionen, in allen Ländern dafür, die Kommunalverfassungen entsprechend anzupassen, damit dies nicht passiert. Und da hören wir auch schon erste Erfolge. Also das ist der erste Punkt. Also dann wären tatsächlich, wenn wir da erfolgreich wären, wirklich nur die echt großen Unternehmen von der komplexen Nachhaltigkeitsberichterstattung betroffen. Daneben wird aber das Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung natürlich eigentlich die neue Berichterstattung sein, die die Unternehmen zu leisten haben. Und dafür hatten wir ja bereits im Jahr 2014 und dann im Jahr 2023 nochmal aktualisiert unsere Branchenergänzung zum deutschen Nachhaltigkeitskodex gemeinsam mit dem Rat für nachhaltige Entwicklung erarbeitet. Das ist eine wesentlich weniger komplexe Berichterstattung, die aber im Großen und Ganzen die gleichen Zwecke erfüllt und wo wir jetzt schon feststellen, dass viele unserer Mitgliedsunternehmen diese Art der Berichterstattung auch nutzen, auch kleinere Unternehmen, genossenschaftliche Unternehmen. Das scheint ein sehr anerkanntes Berichtsformat zu werden und das wollen wir natürlich auch, ich sage mal, weiter mitentwickeln und da werden wir den von Ihnen angesprochenen Leitfaden, diese Orientierungshilfe auch dieses Jahr nochmal an den aktuellen Stand anpassen, sodass wir auch diese wesentlich niedrigschwelligere Berichterstattung bei uns in unserer Branche zunehmend etablieren. Da geht es natürlich vor allem um ökologische Punkte, also Klimapfad, wie will ich den umsetzen und so weiter und so fort, aber natürlich auch um die anderen Themen, soziale Aspekte, Nachbarschaft, aber auch eben ökonomische Aspekte.
Wozu brauche ich das denn alles? Wenn ich jetzt hier, ich meine, es ist eine Vorgabe, das ist das eine, aber ich glaube, dieses ganze Taxonomie-Thema wird zum Finanzierungsthema. Zumindest wurde das unlängst bei Ihnen am Bankenfrühstück, das Ende Februar stattgefunden hat, in Berlin diskutiert und Sie waren dort auch Gastgeber. Wie gehen die Banken mit diesem Thema um? Also kann man jetzt mal irgendwie die andere Sichtweise sich einfach mal anschauen? Und welche Auswirkungen hat das wiederum auf die Finanzierungspolitik der Wohnungsunternehmen?
Also das ist leider tatsächlich ein wenig problematisch, weil diese ganzen einzelnen Bausteine nicht immer zwingend ineinander greifen. Also wir haben jetzt einerseits die sehr komplexe Berichterstattung nach den ESRS, CSRD-Richtlinie, dann wird in Europa momentan eben für die kleinen und mittleren Unternehmen an einem Standard gearbeitet, der vielleicht sehr nahe an dem von mir schon beschriebenen deutschen Nachhaltigkeitskodex liegen wird, sodass das zumindest schon mal passend ist. Aber die EU-Taxonomie, die jetzt wieder maßgeblich ist für grüne Finanzierungen und an der sich ja die Kreditwirtschaft ausrichten soll, die ist nicht unbedingt jetzt 1:1 angepasst auf die CSRD-Richtlinie. Ja, die EU-Taxonomie ist ja bereits verabschiedet worden vor 2 Jahren auf der EU-Ebene als delegierter Rechtsakt der Kommission. Das heißt, da hat kein Parlament drüber geguckt. Ja. Und da stellen wir schon fest, dass da natürlich bestimmte Vorgaben enthalten sind, die kontraproduktiv sind. Also wir stellen jetzt fest einerseits, dass die Banken dann noch so ein bisschen im Nebel rumstochern, jetzt jede Bank mit einem anderen ESG-Fragebogen kommt auf unsere Mitgliedsunternehmen zu, die überhaupt nicht miteinander abgestimmt sind. Aber auch wenn man die Kriterien der EU-Taxonomie sich per se ansieht, dann glauben wir schon, dass wir auch auf EU-Ebene dann nochmal vorstellig werden müssen, weil da sind mehrere Webfehler. Also zum Beispiel ist es ja so, dass eine grüne Finanzierung für ein Neubauvorhaben nur dann grün ist im Sinne der EU-Taxonomie, wenn das nationale Niedrigstenergieanforderungsniveau um 10% unterschritten wird. Also wir haben jetzt bei uns als Standard im Ordnungsrecht EH55. EH40 ist ja erstmal ausgesetzt. Aber um eine grüne Finanzierung darzustellen, müssten wir schon mal 10% drunter sein. Jetzt stellen Sie sich mal vor, wir kommen tatsächlich irgendwann zu einem Anforderungsniveau von EH40, was wir nicht wollen. Aber dann können Sie ja eigentlich für eine grüne Finanzierung nur noch Passivhausstandard bauen. Und im Bestand ist es auch schwierig, weil die EU-Taxonomie nur Finanzierungen für energetische Modernisierungen als grün einstuft, die sehr tief gehen, also wo das Gebäude in einem Schlag auf das gewünschte, sehr hohe Anforderungsniveau gebracht wird. Wenn das Step by Step geht oder auch, wie es jetzt die EPBD ja vorsieht, eher auch geringinvestivere Maßnahmen, die CO2 einsparen, Portfolioansätze, geringe Sanierungstiefen, eigentlich der Weg sind zur Klimaneutralität, zur bezahlbaren Klimaneutralität im Bestand, dann passt an dieser Stelle die EU-Taxonomie nicht mit den anderen Anforderungen zusammen. Und das ist eigentlich ein Unding, und da werden wir sicherlich auch jetzt, wenn die Europawahlen durch sind, wir haben auch ein Positionspapier dafür für die Europawahlen, aber wir werden im Herbst diesen Jahres auch nochmal mit den Parlamentariern auf EU-Ebene, mit der Kommission versuchen, das Gespräch dazu zu führen. Wir müssen dort zu einer Weiterentwicklung kommen.
Stichwort Qualitätssiegel, nachhaltiger Wohnungsbau. Das ist ein wichtiger Baustein der Nachhaltigkeitsstrategie des GdW, soll ökologische, ökonomische, soziale und kulturelle Aspekte in Einklang bringen. Und dafür haben Sie jetzt wiederum einen Taxonomie-Check ins Leben gerufen, der eben unterschiedliche Umweltziele berücksichtigt. Beziehen sich diese allein auf ökologische Faktoren oder greifen diese eben auch noch weiter?
Ja, also wir haben ja mit unserem System NAVO, das jetzt seit über 10 Jahren im Markt ist, ein Zertifizierungssystem für nachhaltige Wohngebäude entwickelt, das bewusst die drei Aspekte gleich betrachtet, also ökologische Aspekte, ökonomische Aspekte. Da sind wir wahrscheinlich das einzige Siegel, das da harte Kriterien setzt, aber auch soziokulturelle Aspekte sehr stark einbeziehen. Und auch wenn, ich sag mal, wir jetzt wegen der Bundesförderung und der dortigen Anforderungen an nachhaltige Wohngebäude unser System, ich sag mal, umkrempeln mussten, zertifizieren lassen müssen und so weiter und so fort, Klammer Bürokratieabbau, Ausrufezeichen, Klammer zu, ist das, glaube ich, ein sehr gutes System. Und wir haben gesagt, warum machen wir nicht mehr draus? Also da wird ja bei einer Zertifizierung eines neuen Wohngebäudes werden so viele Daten erhoben, die wir ja auch nutzen können, um zum Beispiel nachzuweisen, dass dieses Neubauvorhaben taxonomiekonform ist. Und insoweit haben wir da nochmal ein Projekt aufgesetzt und geguckt, wo sind tatsächlich Überschneidungen, wo müssen wir im Zweifel aus der EU-Taxonomie nochmal so ein paar Punkte genauer darlegen, als wir sie bei der Gebäudezertifizierung darlegen müssen. Aber am Ende des Tages ist es schon so, dass wir sehr viele der Kriterien-Steckbriefe für die Zertifizierung auch zum Nachweis der EU-Taxonomie-Konformität verwenden können. Und das ist jetzt neu dann quasi im Produktportfolio von NAVO, das wir anbieten können, entweder im Zusammenhang mit einer Zertifizierung des Gebäudes oder auch unabhängig davon, dass wir eben einen solchen Taxo-Check für neue Wohngebäude anbieten. Das heißt, da gibt es erst einen Pre-Check und dann nochmal einige andere Anforderungen, die dann, wenn der Pre-Check positiv durchlaufen ist, noch beigebracht werden können. Und wenn die dann beigebracht sind und wir das überprüft haben, dann gibt es eine Bescheinigung, dass dieses Neubauvorhaben taxonomiekonform ist. Und das kann natürlich dann auch gegenüber den Finanzierungsinstituten positiv genutzt werden. Also wir sehen, dass da die Finanzierungsinstitute durchaus großes Interesse daran haben. Wir sind auch schon von einer Plattform angesprochen worden, ob wir das nicht dort sogar implementieren wollen. Also wir glauben auch wieder ein Baustein hin für als Dienstleistung für unsere Mitgliedsunternehmen, die wir ihnen natürlich hier auf dem Weg zur Klimaneutralität anbieten können.
Frau Esser, haben Sie vielen Dank. Ich glaube, das Thema, wir haben es jetzt angerissen. Ich glaube, wir können noch ein also einmal können wir ewig weiterreden. Unsere Zeit ist aber leider schon zu Ende. Aber ich glaube, es war nicht der letzte Podcast zu diesem Thema. Da scheint ja noch einiges zu sein, was Klärung bedarf. Aber ich glaube, den ein oder anderen Leuchtturm, wie ich es eingangs gesagt habe, haben wir doch gefunden. Also vielen, vielen Dank für diese Einordnung, die ja vielleicht ein bisschen hilft, den Überblick zu behalten oder den Überblick zu bekommen. Ja, dafür herzlichen Dank, Frau Esser.
Ja, sehr, sehr gerne, liebe Frau Jachertz.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich fasse für Sie gleich nochmal unser Gespräch zusammen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war eine sehr informative Limo, die ich jetzt nochmal für Sie zusammenfassen. Das Thema ist komplex, doch von Anfang an. Zunächst ging es in meinem Gespräch mit Ingeborg Esser darum, Leuchttürme zu finden, um das Bauen doch irgendwie bezahlbar zu machen. Erste Initiativen seitens der Politik gibt es, Stichwort Zinsverbilligungsprogramm, doch leider ist die Umsetzung in der KfW noch nicht möglich. Frau Esser rechnet ab Herbst damit, dabei brauche man jetzt Anreize. Der GdW hat selbst viele Initiativen auf den Weg gebracht, so auch die Rahmenvereinbarung zum seriellen und modularen Bauen. Wir haben hier gute Preise erzielt, freut sich Ingeborg Esser und nennt diese auch. Die Range liegt zwischen 2.400 und 4.000 Euro, wobei sich der Median bei knapp unter 2.900 Euro bewegt. Dieses Kostenniveau bringt wieder eine attraktive Neubaumiete, gepaart mit dem Zinsverbilligungsprogramm für bezahlbares Wohnen, kann somit eine Miete von 12 Euro wieder erreicht werden. Na bitte, es geht doch. Deutlich komplexer wird es bei den Themen Nachhaltigkeitsberichterstattung oder EU-Taxonomie. Nur große Unternehmen sind in der Lage, die ausführliche Berichterstattung zu leisten. Der GdW begleitet sie auf diesem Weg. Aber auch kleinere kommunale Unternehmen sollen so bilanzieren wie die großen Unternehmen. Und das funktioniere so nicht. Der GdW wirbt hier mit Partnern, in allen Regionen die Kommunalverfassungen entsprechend anzupassen. Die EU-Taxonomie ist maßgeblich für grüne Finanzierungen, aber eben nicht 1:1 kompatibel mit der CSRD-Richtlinie. Und diese Differenzen sind ein Problem. Der Kontakt nach Brüssel sei da, das Engagement des GdW reißt nicht ab. Das war's auch schon wieder, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank, dass Sie dabei waren bei Limo, dem Podcast für die Immobilienwirtschaft. Jeden Montag eine neue Folge unter podcast.haufe.de. Bleiben Sie dran, hören Sie uns zu und bis zum nächsten Mal. Ihre Iris Jachertz.
Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.